Ich habe noch nie so viel um die Ohren gehabt wie hier in der Stadtmission. Wenigstens eins von den dreien darf ich jetzt abnehmen. Aber das ist wirklich eine Instrumentendreifaltigkeit mit der Brille, der Maske und dann noch dem Headset um die Ohren. Da weiß man wenigstens, wozu einem der Schöpfer Ohren verliehen hat. Ja, ihr Lieben, ich danke für die ganz freundliche und liebevolle Begrüßung, liebe Annette. Da hätte ich jetzt zwei Fragen. Soll ich jetzt hier auf Latein predigen? Wenn ich es auf Pfälzisch versuchen würde, da täten da alle davonrennen. Doch, das geht wegen dem harten norddeutschen Akzent nicht. Also bleibt es auf Deutsch. Aber eine Sache hat die liebe Annette mir schon abgenommen, nämlich wenn ich euch jetzt gefragt hätte, wie lang darf ich ihn predigen, dann steht da in dem Ablaufplan 20 Minuten. Gut, ihr könnt es mitstoppen, vielleicht wird es diesmal keine 20 Minuten. Diese Sonntage vor Ostern in der Passionszeit und nach Ostern, Annette, du hast es schon gesagt und auch sehr tief erläutert, haben lateinische Namen. Wir können aber auch einfach uns deutsche Namen dafür merken. Der zweite Sonntag nach Ostern ist der Sonntag vom guten Hirten. Und deswegen sind für die 6 Jahre, wo wir Predigtexte haben, haben es auch alle diese 6 Texte für diesen Sonntag mit dem Hirtenamt zu tun. Also, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder einmal bei euch sein darf und wir wollen den Text, der für heute vorgesehen ist, der auch eingeblendet wird, wollen wir miteinander hören. Es ist ein österlicher Text, der auferstandene Herr begegnet seinen Jüngern da wieder, wo alles für sie angefangen hatte, am See Genezareth. Und sie essen zusammen. Und dann heißt es in Johannes 21, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Petrus spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Wie dich der Vater liebt, Jesus, so liebst du uns. Lass uns Bleibe finden in deiner Liebe für immer, durch deinen beliebenden Geist. Amen. Ihr Lieben, diese Anrede allein schon, ihr Lieben, die hat nicht Heidi Klum erfunden. Jetzt weiß ich, wer das mal guckt. Und auch nicht, wie mein katholischer Kollege immer sagt, die hat der Herr Funke erfunden. Diese Anrede, ihr Lieben, ist die Anrede in den Johannesbriefen. Das ist ganz einfach. Ihr Lieben, um das Liebhaben geht es in diesem Gespräch zwischen dem auferstandenen Christus und Petrus. Um das Liebhaben geht es in diesem Gespräch, und dieses Gespräch wird in Liebe geführt und es wird aus Liebe geführt. Und wenn so gesprochen wird, nicht nur, dass die Worte da sind, sondern dass ein Gespräch getragen ist von Liebe und dass es motiviert ist aus Liebe, dann sind das diese seltenen Augenblicke im Leben, wo etwas Wunderhaftes geschieht. Denn die Liebe kann zweierlei. Die Liebe kann die Zeit stillstehen lassen. Und das Zweite, die Liebe kann dem Tod die Grenze setzen. Und das kann jeder Mensch, nicht nur wir Christenmenschen, erfahren. Die Liebe macht die Zeit vergessen. Liebe kann Zeit stillstehen lassen und dann leuchtet für einen Augenblick die Ewigkeit, das Gegenteil von Zeit, in unser Herz. Warum? Weil die Liebe selbst ewig ist. Sie höret nimmer auf, sagt der Apostel Paulus. Die Liebe hört niemals auf. Das ist das eine. Sie lässt die Macht der Zeit stillstehen. Und das zweite, die Liebe zeigt dem Tod die Grenze. Der Tod hat Macht über das Leben, aber er hat nicht Macht über die Liebe. Ich habe in dieser Woche 4-mal an Gräbern gestanden. Das kannst du spüren. Der Tod hat er zwar ins Leben gerissen und gebissen, aber er nimmt die Liebe nicht aus den Herzen. Im Gegenteil, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dann wird in der Größe der Trauer auch die Intensität und Größe der Liebe spürbar. Der Tod also macht in gewisser Hinsicht die Liebe nur noch umso größer in dem Schmerz, den wir empfinden. Und so ist Christus auferstanden in dieser Kraft. Welche Kraft hat ihn denn auferstehen lassen? In der Liebe Gottes, wie mich mein Vater liebt. Über diese Liebe, über diese Gotteskraft hat der Tod keine Macht. Und weil Jesus nur aus Liebe gelebt hat, war dieser Brocken für den Tod zu groß. Er konnte sterben, aber er konnte nicht im Tod bleiben. Jesus. Das Johannesevangelium, wenn wir jetzt doch mal ein bisschen gelehrt werden dürfen, liebe Annette, das Johannesevangelium hört 2-mal auf Und als es das erste Mal aufhört, sagt es, eigentlich kann ich gar nicht aufhören, ich, Johannes Evangelium, weil es wäre so viel zu erzählen, dass die Welt die Bücher nicht ertragen könnte, die darüber zu schreiben wären von Jesus. Und dann kommt nach dem Ende in Kapitel 20, kommt dann nochmal das Kapitel 21 und das heißt, mit Jesus, das kann gar nicht aufhören. Es ist die Gegenwart des Auferstandenen, in der wir leben dürfen. Das heißt, in der Gegenwart eines, der durch den Tod gegangen und in eine neue Dimension der Schöpfung neu auferstanden ist. Die Liebe kann nicht aufhören und das Evangelium kann nicht aufhören, wenn da plötzlich ein Schluss in einem Buch ist. Das ist beim Matthäus-Evangelium auch so, wenn er sagt, siehe, als letzter Satz, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende, dann ist das kein Ende, sondern dann ist das ein Weitergehen, weil die Liebe Gottes nicht aufhört. Und jetzt, wo Jesus aufgestanden ist gegen den Tod aus Liebe und wo er aus Liebe aus dem Tod auferstanden ist, da ist das ja nicht jetzt sozusagen sein Privatvergnügen. Er will doch keine Auferstehung so als persönliche Belohnung für sein Gutsein oder Bravsein und was er alles getan hat bis zum Tod am Kreuz, so wie unsere germanischen Vorfahren sich das vorgestellt haben, so der Recke, der dann zur Belohnung nach Walhall auffährt. Das ist doch nicht Jesus, der jetzt plötzlich aufhören würde, für andere da zu sein. Nein, er nimmt in sein neues Leben uns, seine Jüngerinnen und Jünger, mit hinein, die er am Vorabend seines Todes nicht mehr Jünger nennt, sondern Freunde. Und dann am Ostermorgen sagt er es dann nochmal intensiver, meine Brüder. Und dass das eine Geschichte ist, in der nicht nur so auf der Oberfläche des Textes von Liebe geredet wird, sondern dass die ganze Architektur, die Musik dieser Sätze, dass das alles aus Liebe besteht. Das zeigt sich ja auch daran, dass er mit ihnen an den Ort zurückkehrt, wo alles angefangen hat mit ihnen. An den See Genezareth. Da fängt jetzt alles noch einmal neu an und jetzt in der Gewissheit, es wird in der Liebe Gottes nicht endgültig scheitern. Egal, was die Jüngerschaft Jesu auch tut, denn wir leben in der Gegenwart des Auferstandenen. Und es fängt alles noch mal neu an. Ich habe an Ostern gesagt, es ist doch nicht bloß so eine Aufzählung, wenn wir am Ende des Glaubensbekenntnisses sagen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, ewiges Leben, sondern diese drei Dinge sind doch eins. Da erklärt eins das andere, da klingt eins und schwingt eins ins andere. Vergebung ist ein Neuanfang zu bekommen. Auferstehung ist ein Neuanfang und all das mündet dann in ein Leben, das wie ein Augenblick der Liebe ist in der Ewigkeit. Das ist das, was hier in diesen zwei Kapiteln des Johannes noch einmal intensiver als vorher zur Sprache kommt. Das ist das, was wir Menschen uns, meine ich und meine ein paar andere auch, wonach wir uns am meisten sehnen, dass wir eine zweite, eine glückliche Wiederholung bekommen. Wir haben es versemmelt und dann können wir trotz all dem noch einmal und glücklicher wieder anfangen. Das ist die Hoffnung, von der wir als Christenmenschen seit zwei Jahrtausenden nicht müde werden, Rechenschaft abzulegen. Ja, da wird erzählt, wohl haben sie gefischt, die Jünger, aber als dann die Jünger an Land kommen, heißt es, da ist das Feuer schon entfacht. Von ihm natürlich. Und da ist schon Brot da. Und da ist Fisch da. einen Fisch, den nicht sie gefangen haben. Und sie essen in Gemeinschaft, wie an diesem bewegenden Mahl am Abend, am Vorabend von seinem Tod. Und nun haben sie die Gemeinschaft im Essen neu, eine Gemeinschaft, die nicht mehr zerbrechen kann. Und er handelt so, wie er gehandelt hat vor seinem Tod. Er teilt das Essen, er teilt die Gaben, er teilt letztendlich sich. Jesus teilt sich selber mit, er teilt sich aus und teilt sich mit seinen Menschen. Und das wäre sozusagen für Jesus eine Kurzformel. Jesus ist der, der sich selber mitteilt und nicht an sich denkt. Aber sich selber mit anderen teilen können, das nennen wir Liebe. Die Liebe konnte im Tod nicht bleiben und ist nun gegen den Tod vollendet, ganz bei sich, und das zeigt sich im Aufleuchten der Ewigkeit. Und deswegen wirken diese Schilderungen von dem, was danach Ostern passiert, als sei an diesen Ostermorgen die Zeit nicht mehr da und steht still. Das ist jetzt übrigens nicht mein persönliches Fündlein oder Fünklein, sondern das Johannesevangelium sagt das selber. An manchen Stellen sagt es, da wo Jesus ist als der Auferstandene, da überlagern sich und da verschränken sich die Zeiten. Und dann gebraucht das Johannesevangelium, ich meine 4 oder 5 Mal, die Redewendung, die Stunde kommt, Zukunft, und ist schon da. Gegenwart. Und das ist, wo Gegenwart und Zukunft in eines kommen, weil einfach die Zeit voller Liebe ist. Aus der Liebe der Ewigkeit spricht der Auferstandene ins Herz. In Liebe zu seinen Menschen spricht er bei Tisch. Alles fängt noch einmal an. Da kann man gar nicht tief genug hineinkriechen in diese scheinbar simplen Worte. Da redet er jetzt den Petrus an, wie er ihn einmal im Evangelium schon angeredet hatte, und zwar als er ihn das allererste Mal trifft. Simon bar Jona. Und dann fragt er ihn 3-mal, hast du mich lieb? 3-mal fragt er, und ihr wisst, warum er 3-mal fragt. Da ist wieder dieses Kohlenfeuer, das Jesus am Ufer des Sees angezündet hat. Und ein Kohlenfeuer war es gewesen im Hof des Hohepriesters in der Nacht vor der Kreuzigung. Und 3-mal hat in dieser Nacht vor Jesu Tod hat Petrus gesagt, diesen Jesus, den kenne ich nicht. Und hat ihn also 3-mal verleugnet. Und jetzt fragt Jesus ihn 3-mal, und 3-mal darf Petrus seine Freundesliebe, die Philia, darf er aussagen. Ganz anders wäre das, wenn Jesus ihn fragen würde 3-mal, hast du mich verleugnet? Das wäre ein ganz anderes Gespräch. Das wäre kein Gespräch in Liebe, sondern er fragt ihn, hast du mich lieb? In einer unendlichen Zartheit, die Verleugnung wird gar nicht erwähnt, vergibt Jesus dem Freund den Bruch der Beziehung und die Wunde zwischen beiden kann heilen. Petrus wird also nicht aufgefordert, die Sünde zu benennen, sondern Petrus darf die Liebe bekennen. Und kann sagen, nicht nur, auch darüber könnte ich jetzt wirklich 20 Minuten reden, es ist ja nicht, ich hab dich lieb, sondern er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Was steckt da für eine Tiefe drin? Und indem er das aus sich heraus sagen darf, schließt sich die Wunde. Und jetzt kommt das, was viele für das Größte an diesem Text halten. Jesus sagt jetzt nicht, also ich verzeih dir oder schon wieder in Ordnung oder jetzt kirchlich, deine Sünde ist dir vergeben. Ja, er vergibt ihm die Sünde, klar. Das steckt auch drin in der Antwort, die Jesus dann dreimal gibt. Aber er gibt eine viel größere Antwort. Er vergibt den Beziehungsbruch, indem er ihm einen Auftrag gibt, seinem Jünger und Freund. Dreimal sagt er, weide meine Schafe oder weide meine Lämmer. Und ihr Lieben, ich trete jetzt mal einen Moment aus meiner Auslegung heraus und sage, ich hätte natürlich auch ganz anders hier reden können und hätte eine sehr aktuelle und ganz lautstarke, eine laute und starke Predigt halten können, vom Auftrag, die Lämmer zu weiden, Verantwortung in der Christenheit zu tragen. Und da wäre ich ganz schnell beim Ukraine-Krieg gewesen oder hätte sogar das Thema Kindesmissbrauch nehmen können. Aber ihr merkt, das will ich heute nicht. Will nicht laut und stark sein, sondern will eindringlich und leise sein und im Grunde mit euch staunen über das Geschenk dieser Worte, in die wir gar nicht tief genug eindringen können. Möchte euch auch mit eurem Gefühl in diese Worte in Liebe und aus Liebe hineinführen. In dieses wunderbare Geheimnis, wir leben in der Gegenwart des Auferstandenen, wie das da leuchtet in diesen Worten von Auferstehung und Liebe, wie das, Annette hat es so schön gesagt, riecht und schmeckt nach neuem Leben, wenn ich da diesen wunderbar blühenden Quittenbaum bei Steinmetzens sehe. Nach neuem Leben, das nicht nur irgendetwas Fabelhaftes, Fernes ist, sondern das uns für den Augenblick, und wir haben an der seligen Ewigkeit, sagt einer unserer Kirchenväter, keine Handhabe als nur den Augenblick, wie uns das für Augenblicke einleuchtet, dass es gar nicht anders sein kann. Eine Liebe, die für Augenblicke die Zeit stillstehen lässt, eine Liebe, die uns schon jetzt in eine Gemeinschaft hineinnimmt, durch den Tod und über den Tod hinaus. Wie oft hat der Hahn jetzt gekräht? Bitte? Ist ununterbrochen? Ne, da seht ihr, dass es über die Dreizahl des Krähens dann doch noch eine Zukunft hinaus gibt. Erinnert mich allerdings auch an die Zeit und die Minuten, die mir gegeben sind. Also eine Liebe, die im Augenblick die Zeit stillstehen lässt, eine Liebe, die uns in eine Gemeinschaft hineinnimmt, durch den Tod und über den Tod hinaus. Jesus, das ist die Quintessenz des Evangeliums, Jesus teilt sich selber mit uns. Er teilt sich im Mahl, er teilt sich im lebendigen Wort und im lebendigen Geist, und er teilt sich mit uns im Glaubensvertrauen, in der Hoffnung und in der Liebe. Und er teilt, auferstanden und Gegenwart, seinen Auftrag mit uns. Er hält uns für würdig. Ich wundere mich da ja immer, dass ich da irgendwie auch mitspielen darf. Er hält uns für würdig und beauftragt uns, weide meine Lämmer. Wir haben den Auftrag, an seinem Auftrag teilzuhaben. Also, wer es auf Deutsch nicht so schnell versteht und es lieber lateinisch braucht, Jesus kommuniziert sich. Das heißt, Jesus teilt sich mit. Und wir haben an dem lebendigen Anteil. Wir haben Teil an einer Liebe, die so stark ist, dass selbst die Mächte von Zeit und Tod sie nicht beseitigen können. Die ist so stark, weil sie in der göttlichen Fülle von Beziehung, die wir Dreieinigkeit behelfsweise nennen, weil sie in dem Reichtum der Liebe zwischen Vater, Sohn und Geist einfach ewig ist. Martin Luthers letzte handschriftliche Notiz, das letzte, was er geschrieben hat. Die ist übrigens sehr schön und sehr, sehr anrührend. Dieser letzte Zettel Luthers, wie man sagt, handelt vom Verstehen des Wortes Gottes. Und Luther, der vier lange und so intensive Jahrzehnte um das Verstehen der Bibel gerungen hatte, Luther schreibt zwei Tage bevor er verstirbt über das Verstehen des Gotteswortes dies. Er sagt, wir können nur die Spuren dieser göttlichen Rettungsfahrt zu uns, wie können wir nur anbeten, die Spuren und staunen. Das alles hat er in dem gelehrten, geläufigen Latein geschrieben. Und dann kommen auf diesem letzten Zettel drei deutsche Worte, die sagen, wir seind Bettler, wir sind Bettler. Dann wieder Latein, hoc est verum, das ist wahr. Wir können nur staunen über eine Liebe, die uns trägt und hält und stark macht in Zeit und Ewigkeit. Wir sind unendlich beschenkte Bettler. Hoc est verum. Das ist lateinisch und heißt auf Hebräisch Amen.